MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer.
Runde Geburtstage und auch große Geburtstage, die werden gefeiert, nicht nur bei Menschen, sondern zum Beispiel auch bei der Stadt. Kürzlich hat ja München seinen 867. Geburtstag gefeiert und da muss man schon sagen, ganz schön beeindruckendes Jubiläum, 867 Jahre, das ist eine immense Zeit. Aber das ist noch nichts im Vergleich mit dem Geburtstag, der im neuen Inhalten-Magazin mit begangen wird oder dem gedacht wird. Da geht es nämlich um ein noch viel, viel älteres Jubiläum und darüber spreche ich jetzt mit Joachim Burkhardt. Grüß dich, Joachim.
Servus, Corbinian.
Also ich habe ja schon angekündigt, ihr sprecht nämlich über ein 1700-jähriges Jubiläum. Gibt nicht viel, was so alt ist.
Ja, gerade in Deutschland wird man da eher nicht fündig, aber der Hauptschauplatz dieses Jubiläums, das jetzt 1700 Jahre feiert, der liegt auch in der heutigen Türkei und zwar in einem kleinen Ort namens Iznik. Überhaupt nicht bekannt auf den ersten Blick, aber dahinter verbirgt sich natürlich das antike Nicäa und dort hat das erste große, wichtige christliche Konzil stattgefunden im Jahr 325. Ja, und das steht bei uns im neuen Heft ganz im Mittelpunkt. Und manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, Konzil, da geht es um irgendwelche theologischen Detailfragen. Ja, richtig, es geht um theologische Detailfragen, aber dadurch, dass das erste Konzil dieser Art war, ist es schon eher grundsätzlich. Es geht nämlich schlicht und einfach um die Frage, wer ist Jesus?
Das ist natürlich eine Frage, die sich nicht nur, ich sage jetzt mal, schon die Jünger gestellt haben, sondern natürlich auch die Menschen, die dann Christus nachgefolgt sind und in diesem Glauben als Gemeinschaft weitergelebt haben und natürlich dann auch vor der Frage gestanden sind, wer ist denn das jetzt? Ist das jetzt Vater, Sohn, Gott, Heiliger Geist? Wie stehen denn die jetzt im Verhältnis zueinander? Und da hat es dann einen größeren Streit gegeben und den hat man dann geschlichtet. Erklär uns doch mal, wer war daran beteiligt und mit welchem Ergebnis hat man dieses Konzil veranstaltet?
Ja, also in aller Kürze, denn die Details, die sind ja dann bei uns nachzulesen. Gegenspieler waren Vertreter aus der Stadt Alexandria. Und da gab es den Theologen Arius und dann gab es auf der anderen Seite den Bischof Alexander. Und es ging letztendlich um die Frage, ja, wie sich die Göttlichkeit von Jesus ausdrückt. Also ist er ewig, war er immer schon oder wurde er von Gott Vater selbst erst geschaffen? Und ja, darüber hat man stark debattiert, aber das Ergebnis dieser Debatten von damals, vor 1700 Jahren, die sind heute bei uns im Gotteslob nachzulesen.
Ein Glaubensbekenntnis.
Ja, man braucht nur das Gotteslob aufschlagen, Nummer 586. Und da liest man die Formulierung des Glaubensbekenntnisses, so wie es damals in Nicäa beschlossen wurde.
Und so wie es auch heute noch im Grundsatz im Gottesdienst jeden Sonntag gebetet wird. Also wie viele 1700 Jahre alte Texte werden denn heute noch verwendet? Bestimmt nicht viele. Und die Entstehungsgeschichte des Glaubensbekenntnisses, die ist nachzulesen im neuen Innehalten-Magazin. Und es geht natürlich auch um ganz, nennen wir es mal, profane Dinge. Ihr habt euch nämlich zudem noch auseinandergesetzt, was bedeutet dem Menschen ähnlich viel wie die Religion, natürlich der Fußball. Und ihr habt den zweiten, nenne ich es jetzt mal, den zweiten großen Münchner Verein oder zwei Anhänger davon getroffen. Ich spreche natürlich von 1860 München.
Ja, eine ganz rührende und lustige Geschichte. Wir haben ein kleines Porträt über zwei eingefleischte Löwenfans, die zugleich auch Bewohner der Stiftung Exberg sind. Zur Info, in der Stiftung Exberg, da wohnen Menschen mit Behinderung, die können dort arbeiten und ja, da gibt's also auch eingefleischte Fußballfans und wir erzählen die Geschichte eines besonderen Brüderpaars, die also regelmäßig dann auch tatsächlich die Fahrt nach München antreten, um bei ihrem Herzensverein mit im Stadion zu sein.
Also auch eine wirklich schöne Geschichte, die ihr da recherchiert habt, alles nachzulesen im neuen Inhalten-Magazin. Und das gibt's ab sofort in vielen Kirchen des Erzbistums oder natürlich auch zum Digitallesen. Am besten in der Inhalten-App, die gibt's überall zum Downloaden. Da haben Sie alle Angebote des Michaelsbunds bequem an einem Ort zusammen. Wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern.
Sie sind jung, faul und wehleidig. Dieses Klischee über die Gen Z, das hält sich hartnäckig. In der neuen Ausgabe der Kolpingstunde haben wir für Sie den lebendigen Gegenbeweis. Zu Gast ist Emilia Neuchel. Die Münchnerin ist 20 Jahre alt, studiert fleißig Jura und in ihrer Freizeit schont sie sich auch nicht. Gerade hat sie die aufwendige Kursleiterausbildung bei der Kolping-Jugend absolviert. Fast ein halbes Jahr lang hat sie mehrere Wochenenden geopfert, um in Zukunft ehrenamtlich bei der Kolping-Jugend Gruppenleiter auszubilden. Und da war viel Theoriepauken angesagt. Emilia hat aber auch praktische Dinge gelernt. Mit ihrem Team musste sie zum Beispiel ein Floß bauen.
In dem See, da waren wir in der Nähe von Rott am Inn, gab es so eine kleine Insel. Das heißt, die erste Aufgabe, noch ziemlich niedrigschwellig, war einfach mit dem Floß zur Insel rüber. Und irgendwann, wir mussten einmal Platz tauschen, mitten im Wasser, von einem Floß aufs andere rüberklettern. Wir mussten eben aufstehen, uns hinstellen. Das klingt alles nicht so besonders, aber auf einem Floß, das man selber zusammengebaut hat, ohne handwerkliches Geschick, zumindest bei mir, das war dann sehr wackelig. Und so ein Brett vor den Kopf wollte man auch nicht unbedingt bekommen. Das heißt, es ja, war nicht ganz ohne. Aber es ging. Wir haben alles gut hinbekommen.
So eine Floßfahrt, die schweißt natürlich zusammen, sich auf den anderen blind zu verlassen. Das sollten die Teilnehmer bei der Floßaktion üben.
Dann lernt man auch für sich selber einfach ganz viel Neues, was man nicht nur in diesem Kontext nutzen kann, sondern bestimmt auch später im privaten oder auch, ich könnte mir sogar vorstellen, im beruflichen Umfeld. Und eben diese Gruppenerfahrung, einmal wirklich komplett aus seinem eigenen Alltag, aus seinem eigenen Leben rausgenommen zu werden und ein bisschen abgeschieden vom Rest der Welt, mit fremden Leuten zumindest am Anfang zusammenzuleben, ist schon eine Erfahrung in diesem Rahmen, die ich jedem empfehlen kann.
Mehr zur Kursleiterausbildung der Kolping-Jugend dann heute Abend ab 19 Uhr in der Kolping-Stunde mit meinem Kollegen Paul Hasel. Und wenn Sie da nicht können, dann gibt's natürlich auch wieder den Podcast zur Sendung zu hören auf inhalten.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Ganz Fußball-Deutschland befindet sich in der Sommerpause. Ganz Fußball-Deutschland? Nein, auf dem kleinen Fußballplatz der DJK-Fasanengarten im Münchner Süden, da wurde noch eine bayerische Meisterschaft ausgetragen, und zwar die der Seelsorgerinnen und Seelsorger. Meine Kollegin Katharina Sichler berichtet.
7 bayerische Bistümer, 8 Mannschaften und insgesamt 20 Spiele standen auf dem Programm der Bayerischen Seelsorgermeisterschaft. Die Mission für die Auswahl aus dem Erzbistum, natürlich Titel dahor. Siegeswille auch bei Pfarrvikar Dominik Arnold aus dem Pfarrverband Gräfelfing.
Ja, Finale, so ist, denke ich, schon dran. Also hoffe ich natürlich, haben wir ein gutes Team, bin ich sehr zuversichtlich.
Zuletzt gelang den München-Freisingern der Sieg im Jahr 2000. 8 Jahre zuvor hatte Roland Kusche das Turnier 1992 ins Leben gerufen. Damals noch als Bayerische Klerusmeisterschaft.
Hintergrund war der, dass wir die Diözesen zusammenbringen wollten, auch mal einen Austausch auf dieser sportlichen Ebene, weil wir oft ja einen Abend zuvor anreisen, dann kennen wir uns und treffen uns. Mittlerweile sind echt enge Freundschaften entstanden, wir sind alle älter geworden, das ist ja klar, aber es ist dieser Hintergrund.
30 Jahre später hat sich das Turnier dann längst etabliert.
Wir haben begonnen, haben gesagt, Kirche muss auch mal auf den Fußballplatz gehen. Ich meine, wir haben ja DOK-Vereine, wo wir auch hier sind aktuell, die ja kirchlich verbunden sind. Es gibt genügend Pfarrer, die halt früher in ihrer, bevor sie Pfarrer geworden sind oder Seelsorger geworden sind, tatsächlich auch Fußball gespielt haben im Vereinen und die dieses Hobby gern weiter pflegen würden.
Inzwischen spielen aber schon lange nicht mehr nur Priester mit, sondern Seelsorger aller Berufsgruppen, Verwaltungsleiter, Religionslehrer und auch Journalisten kirchlicher Medienhäuser. Das Miteinander steht hier im Mittelpunkt. Und da unterstützt man auch die eigentlich gegnerische Mannschaft, so wie zum Beispiel Gemeindereferentin Conny Doppelberger aus Obing.
Wir in München, wir waren relativ viele und die Bamberger, die hätten keine Mannschaftsraum gekriegt. Und jetzt bin ich und ein paar andere aus München helfen jetzt da aus, sodass die auch eine Mannschaftsraum kriegen und ja, dass wir da miteinander dann trotzdem spielen können.
Und zusätzlich dazu stellen Mitarbeiter des Erzbistums München und Freising gemeinsam mit evangelischen Kirchenmitarbeitern auch noch eine ökumenische Mannschaft. Das soll die Chancen auf den Heimtitel erhöhen und es den Dauersiegern aus Augsburg und Passau schwerer machen. Das ist aber nicht das Wichtigste am Turnier, so Conny Doppelberger.
Ja, ist irgendwie cool. Ich habe es heute zum Kumpel von mir schon gesagt. Wir sind irgendwie so voll verschieden und jeder hat wahrscheinlich auch andere Ansichten von Kirche. Aber hier sind wir einfach zusammen, spielen Fußball und sitzen mit Leuten am Tisch, mit denen wir vielleicht normal nicht zusammensitzen würden und kommt dann übers Fußball erstmal ins Gespräch und dann geht's weiter. Und das ist eigentlich das Schöne hier.
Sportlich reicht's für die Mannschaften aus dem Erzbistum am Schluss nicht ganz. Trotz starker Gruppenphase mit 3 Siegen aus 3 Spielen verliert die Auswahl aus der Erzdiözese nach der Mittagspause ihr Halbfinale und danach auch noch das kleine Finale. Pfarrvikar Dominik Arnold sieht's aber sportlich.
Hätten wir vielleicht auch reißen können, aber da war dann der Schnitzel und die Pommes dann vielleicht doch ein bisschen zu schwer. Ja, irgendwie war die Luft dann ein bisschen raus. Gut, ich freue mich letztendlich mit den anderen. Ich freue mich, dass wir nicht verletzt haben. Gesamtfazit zum Turnier. War ein schönes Miteinander, habe tolle Leute kennengelernt. Und geht doch noch was, dass ich auch noch mit Jüngeren einigermaßen mithalten kann.
Siegreich ist nach einem spannenden Finale am Ende die Auswahl aus Passau. Sie haben die Regensburger im 7-Meter-Schießen letztlich bezwungen. Nächstes Jahr findet das Turnier dann im Bistum Eichstätt statt. Katharina Sichler für das MKR.
Französische Komödien, die erfreuen sich häufig auch bei uns großer Beliebtheit. Diese Woche läuft ein neuer Streifen über, in Anführungszeichen, Barbaren aus der Bretagne an. Ob der Film das Zeug zum Kassenschlager hat, das verrät Ihnen jetzt wieder mein Kollege und Kinoexperte Klaus Schlauk.
Münchner Kirchenradio, Filmtipp.
Die Barbaren, willkommen in der Bretagne, heißt der neue Film der französisch-amerikanischen Schauspielerin und Regisseurin Julie Delpy. Die Komödie handelt von den Einwohnern einer bretonischen Kleinstadt, die eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine aufnehmen wollen. Doch als stattdessen plötzlich syrische Kriegsflüchtlinge im Dorf ankommen, machen Vorurteile und Ressentiments die Runde. Es kommt zu komischen Kollisionen der Kulturen, die auch für dramatische Verwicklungen sorgen.
Wir sind mehr als froh, Sie hier zu haben, aufzunehmen,
diese Flüchtlinge.
Es gab sehr viele Anfragen für ukrainische Flüchtlinge. Es gibt keine mehr. Ganz Europa hat ihnen die Tür geöffnet.
Ist ja eine Katastrophe. Ukrainische Flüchtlinge sind heiß begehrt auf dem Markt. Aber die Syrer werden Sie sicher auch ins Herz schließen. Willkommen in Pampon.
Guten Tag.
Hat der Typ 3 Frauen?
Nein, ich habe doch gesagt, dass seine Schwester und seine Tochter mitkommen.
Ich bin ihr Teacher.
Ich bin the Sheriff.
Police, but nice police.
Die Barbaren, willkommen in der Bretagne, will seine Kritik an Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz ins Gewand einer amüsanten Culture-Clash-Komödie kleiden. Doch da die Handlung schon früh absehbar ist und die Figuren recht klischeehaft gezeichnet sind, fehlt es der Provinzkomödie trotz einiger origineller Einfälle unterm Strich an Humor und Biss. Ebenfalls neu im Kino ist ein Dokumentarfilm über die legendäre Beziehung von John Lennon und Yoko Ono. One to One, John and Yoko heißt der Film. Er zeigt, wie der Ex-Beatle und die Künstlerin zwischen 1971 und 1973 in New York lebten und zu den prominentesten Gesichtern einer Protestbewegung gegen das konservative US-Establishment avancierten. Der hauptsächlich aus Archivmaterial bestehende Dokumentarfilm zeigt mit einer schnell geschnittenen Bilderflut, wie eng Kultur, Politik und Gesellschaft in dieser Zeit miteinander verzahnt waren. Eher beobachtend als verklärend porträtiert der Film das charismatisch-professionelle Paar, deutet aber auch die Grenzen ihrer Utopien an. One to One liefert ein unterhaltsames Zeitbild mit verblüffenden historischen Aufnahmen. Ein großer zeitgeschichtlicher Wurf, der aber viele Themen nur anschneiden kann. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.
Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.